Viktor Klemperer legt Zeugnis ab. 12 Jahre zwischen 1933 und 1945 aus der Sicht des Philologen und des Opfers in Lingua Tertii Imperii. Wie konnte es dazu kommen, lautet die zweifellos bewegendste Frage der oft mit Jahrhundertkatastrophe diminuierten 12 Jahre zwischen 1933 und 1945. Wenn Historiker in Publikationen über nunmehr 6 Jahrzehnte hinweg Begründung um Begründung aufschichten, von der Korrumpierung der Bevölkerung durch einen angeblichen nationalsozialen Wohlfahrtsstaat bis zum Volkseinigenden der Schande von Versailles, sieht man, was passiert, wenn Spezialisten komplexe Fragestellungen behandeln. Sie fehlen. Dass sich Menschen und damit Menschengruppen eher seltener denn öfter rational verhalten, leuchtete schon in den 60er Jahren jeden Lucky Strike Werbetexte auf der Madison Avenue ein, und dass damit das Suchen nach absoluten und eindimensionalen Ursachen für Wirkungen fast immer zum Scheitern verurteilt ist, vergessen Historiker gerne, die nach wie vor die fragwürdige Statistik als Quelle dem selektiven Augen- und Ohrenzeugen vorziehen. Das zeigt unter anderem die naserümpfende Aufnahme des leicht penetranten Archivars Kempowski mit seinem Echolot oder dass das hier ausdrücklich empfohlene komplette Tagebuchwerk Viktor Klemperers offensichtlich nur zur TV-Serie taugt. Doch wer sich heute das Wahlverhalten in gefestigten Demokratien anschaut oder den populistisch angestachelten Aufruhr aufgrund von wirtschaftlich komplett nachvollziehbaren Schließungen kleinerer Werke in reichen Industrienationen, kann sich die Lektüre der kommentierten Aufarbeitung und Zusammenfassung Viktor Klemperers Tagebücher aus den 12 Jahren Nationalsozialismus zwischen 33 und 45, Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches, kurz LTI genannt, an sich sparen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie wenig es bedarf, um selbst stabile Gesellschaften zu korrumpieren, zu steuern und gleichzuschalten. Denn dass die Demokratie im Deutschland des Jahres 33 nur im Rückblick als instabil erkennbar ist, zeigen vor allem die ersten Kapitel in Klemperers Aufzeichnungen. In Gesprächen mit Freunden und Kollegen werden SA-Truppen zunächst nicht ernster genommen als Hooligans heute, Rassismus als irgendwie systemimmanent akzeptiert und ignoriert, die Freiheit der Weimarer Republik überraschenderweise sogar von Klemperer selbst als vielleicht etwas zu weitgehend angesehen. Die Redefreiheit in der wilhelminischen Zeit, obwohl nicht offiziell garantiert, wäre an sich umfangreich genug gewesen. Was heute alles so erlaubt sei, wird unterschwellig regelrecht mit Misstrauen betrachtet. Und es gehört, weiß Gott, kein akademisch geschultes Deduktionsvermögen dazu, von den Klemperschen Beobachtungen einer Gesellschaft in Denial auf das Zuhalten von Augen und Ohren vor den Gerüchten der Massenvernichtungslager zu schließen. Dass ich LTI hier als Zeitzeugenbericht empfehle, würde dem Philologen Klemperer sicher nicht gefallen. Widmet er doch Kapitel um Kapitel mit verzweifelter Akribie dem Gebrauch der Sprache als Mittel der Ideologie im Dritten Reich. Nur um nicht anders zu können, als immer wieder die geraubten 12 Jahre mit unterdrückter Bitterkeit und dem verzweifelten Versuch nüchterner Betrachtung zu analysieren. 12 Jahre überlebt ein Mann, den man sich lebhaft als den ein bisschen langweiligen, vielleicht zu strengen, aber fachlich guten Prof aus der Vorlesung heute Vormittag vorstellen kann, der abends mit seiner Frau zu Freunden geht, ein paar Straßen weiter, in einer Stadt, die nur noch 12 Jahre vor sich hat, der rational alles kommen sieht, es aber nicht glauben kann. Diese menschliche und zutiefst persönliche Katastrophe durchzieht die 300 Seiten wie ein dunkler Faden. Klemperer, angesehenes Mitglied der Gesellschaft, kann es einfach nicht fassen, dass er plötzlich ausgegrenzt wird, auch noch wegen seiner jüdischen Abstammung. Klemperer liefert in seiner Dreifachrolle als Augenzeuge, Wissenschaftler und Historiker in eigener Sache ein konkretes Bild von Dresden und Deutschland zwischen 33 und 45 und macht LTI nicht nur zum Buch, sondern auch zur Diskussionsgrundlage. Denn er zieht Schlussfolgerungen. Mit dem Recht des Opfers, dem Wissen des Augenzeugen und dem Intellekt des Wissenschaftlers. Näher ist man auch in den 50 Jahren seit der Veröffentlichung von Lingua Tertii Imperii der Antwort auf »Wie konnte es dazu kommen?« nicht gekommen.
Interpunktion. Bei Einzelnen und bei Gruppen lässt sich bisweilen eine gewisse charakteristische Vorliebe für dies oder jenes Interpunktionszeichen beobachten. Gelehrte lieben das Semikolon. Ihr logisches Bedürfnis verlangt nach einem Trennzeichen, das entschiedener als das Komma und doch nicht ganz so absolut abgrenzt wie der Punkt. Der Skeptiker Renan erklärt, man könne das Fragezeichen niemals zu oft anwenden. Der Sturm und Drang hat einen ungemeinen Bedarf an Ausrufezeichen. Der frühe Naturalismus in Deutschland bedient sich gern der Gedankenstriche. Die Sätze, die Gedankenreihen sind nicht mit sorgfältiger Schreibtischlogik durchgeführt, sondern reißen ab, deuten an, bleiben unvollständig, haben ein flüchtiges, springendes, assoziatives Wesen, wie das dem Zustand ihres Entstehens, wie es einem inneren Monolog und auch einem erregten Gespräch, insbesondere zwischen denkungewohnten Menschen, entspricht. Man sollte annehmen, dass die LTI, da sie doch im Kern rhetorisch ist und sich immer wieder an das Gefühl wendet, ähnlich wie der Sturm und Drang dem Ausrufezeichen ergeben sein müsste. Das ist kaum auffällig, im Gegenteil, sie scheint mir ziemlich sparsam mit diesem Zeichen umzugehen. Es ist, als forme sie alles mit solcher Selbstverständlichkeit zu Anruf und Ausruf, dass sie dafür gar kein besonderes Interpunktionszeichen nötig habe. Denn wo sind die schlichten Aussagen, von denen sich der Ausruf abheben müsste? Dagegen bedient sich die LTI bis zum Überdruss dessen, was ich die ironischen Anführungszeichen nennen möchte. Das einfache und primäre Anführungszeichen bedeutet nichts anderes als die wörtliche Wiedergabe dessen, was ein anderer gesagt oder geschrieben hat. Das ironische Anführungszeichen beschränkt sich nicht auf solch neutrales Zitieren, sondern setzt Zweifel in die Wahrheit des Zitierten, erklärt von sich aus den mitgeteilten Ausspruch für Lüge. Indem das im Reden durch einen bloßen Zusatz von Hohn in der Stimme des Sprechers zum Ausdruck kommt, ist das ironische Anführungszeichen aufs Engste mit dem rhetorischen Charakter der LTI verbunden. Erfunden worden ist es keineswegs von ihr. Als sich im Ersten Weltkrieg die Deutschen ihre überlegenen Kultur rühmten und auf die westliche Zivilisation herabsahen wie auf eine minderwertige und nur äußerliche Errungenschaft, ließen die Franzosen beim Erwähnen der Culture Allemande niemals die ironischen Gänsefüßchen fehlen. Und wahrscheinlich hat es eine ironische Anwendung der Anführungszeichen neben ihrem neutralen Gebrauch gleich nach der Einführung dieses Zeichens gegeben. Aber in der LTI überwiegt der ironische Gebrauch den neutralen um das Vielfache, weil eben Neutralität ihr zuwider ist, weil sie immer einen Gegner haben, immer den Gegner herabzerren muss. Wenn die spanischen Revolutionäre einen Sieg erfechten, wenn sie Offiziere, wenn sie einen Generalstab haben, so sind es unweigerlich rote Siege, rote Offiziere, ein roter Generalstab. Dasselbe ist später mit der russischen Strategie der Fall, dasselbe mit dem Marschall Tito der Jugoslawen. Chamberlain und Churchill und Roosevelt sind immer nur Staatsmänner in ironischen Anführungszeichen. Einstein ist ein Forscher, Rathenau ein Deutscher und Heine ein deutscher Dichter. Es gibt keinen Zeitungsartikel, keinen Abdruck einer Rede, die nicht von solchen ironischen Anführungszeichen wimmelten, und auch in ruhiger gehaltenen, ausführlichen Studien fehlen sie nicht. Sie gehören zu gedruckten LTI wie zum Tonfall Hitlers und Goebbels. Sie sind ihr eingeboren. Trotzdem und obschon ich in meinen LTI-Betrachtungen gerade über den Zahlenmissbrauch allerhand zu sagen habe, könnte ich im Punkte der ironischen Anführungsstriche mit ruhigem Gewissen schreiben. Dafür ließen sich 1000 Beispiele finden. Eines von diesen sonst sehr gleichförmigen 1000 lautet: Man unterscheidet zwischen deutschen Katzen und Edelkatzen.